Versuche zu stellen. In der gleichen Richtung, aber wie wir das gemacht haben. Und zwar ist es halt so, dass wenn wir über die Beauty, ja, über die Schönheit sprechen, dann ist überhaupt der Begriff Schönheit im modernen Sinne, so wie wir diesen Begriff jetzt benutzen, und die ganze ästhetische Reflexion, die damit zu tun hat. Und auch der Begriff Kunst, ja, also die Kunst, die unter dem Gesetz der ästhetischen Betrachtung steht und unter der Kontrolle der Schönheit steht. Man liest noch bei Luhmann, ja, nicht wahr, in seinem System der Kunst, dass sozusagen in der Kunst geht es um die Schönheit. Dass diese sozusagen Herrschaft des ästhetischen, der ästhetischen Reflexion, dass die eines neueren Datums ist. Das heißt, die entsteht erst ganz am Ende des 18., am Anfang des 19. Jahrhunderts. Überhaupt die erste konsequente ästhetische Schrift, über die wir verfügen und die wir auch mal gelesen haben, ich war. Mal, das ist der Edmund Burke über die Ideen des Schönen, des Erhabenen. Und dann noch einmal sozusagen umgeschrieben oder wiedergeschrieben, aber gleichzeitig auch präzisiert und radikalisiert. In der dritten Kritik der Urteilskraft von Kant, sozusagen Burke folgt ja. Also noch einmal den Text umschreibt und so präziser Begrifflichkeit sucht. Das zeigt, dass die ganze Diskussion wirklich eines neueren Datums ist. Also was früher der Fall war, war keine Kunst und keine Ästhetik. Also diese Konstellation gab es hier nicht, überhaupt nicht. Wie ist überhaupt diese ästhetische Disposition, ja, zustande gekommen und warum eigentlich? Wir hatten sozusagen in der klassischen europäischen Tradition, die von Plato bis zum Ende des 18. Jahrhunderts reicht, ununterbrochen in diesem Sinne, eine Einheit des Guten, des Schönen und des Wahren, ja, als ein allgemeines Gesetz. Das heißt, das Schöne wird nicht rausgelöst aus dieser Situation, sondern bildet eine Einheit mit dem Guten und Wahren. Noch sozusagen das deutsche Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts hat nicht bemerkt, dass die platonische sozusagen Etappe der Kunstentwicklung vorbei ist und diese Inschrift der wahren Schönen Guten steht, glaube ich, ja, nicht nur bei Frankfurter Oper, ja, auf der Fassade, sonst auf anderen Bauten aus dieser Zeit. Nun war es eben halt so, dass mit dem Untergang der Aristokratie infolge der Französischen Revolution und der Einführung eines letztendlich atheistischen Staates oder letztendlich ein atheistisches Staatssystems und einer bürgerlichen Gesellschaft, die auf dem Handel und Profit begründet worden war und tendenziell demokratisch war, ist Folgendes passiert. Das Vernünftige, das Wahre und das Ethische, das heißt, das Normative im Sinne eines sittlichen Handels, diese Teile, diese Trinität wurden in diese Gesellschaft vollständig integriert. Also man kann sagen, dass unter der allgemeinen Verfassung der bürgerlichen Demokratie nach der Französischen Revolution von einem Menschen wird verlangt, vernünftig und sittlich zu handeln. Dazu ist er durch diese Verfassung verpflichtet und das tut er in der Regel. Was aber auf keinen Fall von ihm verlangt wird, ist, dass er schön ist. Das ist einfach nicht im Gesetz. Vielmehr klingt das sogar diskriminierend. Ja? Oder würde es diskriminierend klingen. Er ist auch nicht aufgerufen, Schönheitserfahrungen zu bekommen. Ja? Also sittlicher Handel ja, Rationalität ja, aber Erfahrung der Schönheit ist nicht drin. Was ist passiert in der Gesamtökonomie des platonischen Denkens und der postplatonischen Geisteskonfiguration infolgedessen? Also wie gesagt, alles was sittlich und vernünftig war, wurde integriert. Hängen geblieben ist aber die Gottesbetrachtung, die reine Kontemplation. Die fand überhaupt keinen Platz in der Gesellschaft. Schon Goethe schreibt, ja nicht wahr, am Anfang war nicht das Wort, sondern die Tat. Ja? Das heißt, das normale Mitglied einer bürgerlichen demokratischen Gesellschaft, einer theistischen Gesellschaft, agiert. Versteht sich als Teil der Praxis und nicht als Subjekt einer Kontemplation. Also die klassische Vorstellung, dass die Vita Contemplativa höher steht als die Vita Activa, sie ist weg. Wir haben also Schönheit, Vita Contemplativa, Gottesbetrachtung, die hängen sozusagen irgendwie, sie werden nicht integriert in die Struktur der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Ende des 18. des 19. Jahrhunderts. Sie bleiben sozusagen außen vor. Gleichzeitig passiert noch etwas. Was, wenn es keine Schönheit war, was funktionierte eigentlich anstelle der Schönheit? Das muss man ganz klar vorstellen. Ja? Irgendwie ein Urteilsvermögen musste das sein in Bezug auf die Einschätzung der Dinge. Was war das? Ich würde sagen, das war das Passende. Ja, zum Beispiel, man ist passend gekleidet, man musste passend gekleidet sein zur Hochzeit, zum Begräbnis, ja, nicht wahr? Man musste sich standgemäß aufführen, man musste standgemäß essen können. Das, was standgemäß einem zu essen angeboten worden war. Man musste sich standgemäß ausdrücken. Man musste sich insgesamt so verhalten, wie es passend ist. Ja? Auch also in bürgerlichen Familien sagt man nach wie vor, ja, ich frage, wie bist du gekleidet? Das ist unpassend. Ja? Also es ist zu kurz oder zu schleppig, ja, und was auch immer. Das ist zu diesem Anlass unpassend. Ja? Ich frage, diese Analyse, was ist passend und was ist nicht passend, ist das Herzstück des Textes, was wir später lesen werden, System der Mode, ja, von Rambaud, der die Sätze analysiert, diese schwarze Pullover ist passend zum Besuch an den Landessitzes oder eines Bauernhofs. Ja. Also diese Idee, irgendetwas ist passend zu irgendetwas, ja. Das ist eine platonische Idee. Wenn wir Einheit des Guten, des Wahren und des Schönen haben, dann haben wir so eine Einheit, wir haben einen Überblick, ja, wir haben die Möglichkeit, das Ganze insgesamt zu betrachten und zu behandeln. Und dann wissen wir insgesamt, was passend ist und was unpassend ist. Und zwar, was ethisch passend ist, was im Sinne der rationalen Lebensführung passend ist und auch was ästhetisch passend ist. Allerdings, An dem Augenblick, an dem die aristokratische Gesellschaft kollabiert, weiß man nicht, was eigentlich passend ist. Das ist, oder weiß man nicht tendenziell. Das wird, das kann man auch sogar geschichtlich diesen Zeitpunkt markieren. Nämlich, wir wissen, dass in der Zeit der Französischen Revolution, wieder später der russischen, im 20. Jahrhundert, wurden die Landsitze und Paläste der Aristokratie ausgeraubt. Durch die revolutionäre Armeen war auch geplündert Spanien, Deutschland und Italien. Und man hatte zu tun mit einer riesigen Masse von den Gegenständen, die unpassend waren. Ja? Sie waren unpassend, weil sie entfernt worden waren von dem Ort, an dem sie eigentlich ursprünglich gepasst hätten. Und lange Zeit waren sie einfach so verstreut, ja, in Paris liegen. Und irgendwann hat Napoleon im Sinne einer sozusagen reaktionären, eigentliche 19. Jahrhundert einführende Schaffung des Code Napoleon, er hat sich die Frage gestellt, was tut man mit der ganzen Masse der unpassenden Gegenstände? Und er hat ein Dekret erlassen, kurzhändig, dass die alle an einer Stelle gesammelt werden und ohne überhaupt darüber nachzudenken, oder sie passen nicht oder nicht, ausgestellt. Und das wird Museum heißen. Das heißt, die Schaffung der Kunst und der Ästhetik verdanken wir Napoleon. Und zwar die Frage, was tut man mit von der alten Ordnung übrig gebliebenen Müll. Ja, was ist das alles Müll? Ja, im Grunde, ja. Mit diesem riesigen Müllhaufen, die Geschichte, Müllhafen-Geschichte, wo alles gelandet war, was ab einem gewissen Zeitpunkt unpassend, das sozusagen unnütz, überhaupt ohne Bedeutung und ohne Funktion. Weil das würde nur passen zu einer Lebensweise, die allerdings nicht mehr existierte. Und zu einer neuen Lebensweise hat es grundsätzlich nicht gepasst. Das wurde als Kunst charakterisiert. Also dieser Müll wurde zu Kunst erklärt. Und zu Kunst als ein Gegenstand einer rein ästhetischen Betrachtung. Das heißt, einer solchen ästhetischen Betrachtung, die die Frage danach, ob es passt, nicht stellt, sondern jeder Gegenstand völlig ausgelöst, aus dem Kontext herausgelöst betrachtet, um in einem direkten Kontakt zwischen Betrachter und diesem Gegenstand feststellt, ob es schön ist oder nicht. Das heißt, Dekontextualisierung, Entkontextualisierung des Mülls der alten Ordnung hat einen Gottesersatz geschaffen. Diese übrig gebliebene Fähigkeit zur Kontemplation und auch verlangende Kontemplation, das sozusagen unbehaust geblieben ist in der bürgerlichen demokratischen Ordnung, hat einen Platz gefunden, auch im Mülleimer letztendlich, wo dieser Mülleimer ausgebreitet worden war unter der staatlichen Aufsicht in Form eines Museums, wo dekontextualisierte, für sich selbst genommene Gegenstände ohne jede Chance überhaupt verwendet zu werden oder jene Chance überhaupt ein Ohr zu bekommen, zu getrennten, direkten Kontemplationen geworden sind, zum Objekt solcher Kontemplation. Erst danach, nachdem diese Institutionen, diese Art Betrachtung eingeführt worden waren, als damals ein völlig neues Phänomen, als eine Institution, die noch keine Präzedenz hatte in der Geschichte insgesamt und besonders in der westlichen Geschichte. Also. Das heißt, wir hatten eine solche Institution, Museum, vor Napoleon nicht. Ja, wir hatten Paläste, wir hatten Kirche, wir hatten Sammlungen, die in diese Paläste eingeführt worden waren, Aber wir hatten, aber das alles hat gepasst. Ja? Wir hatten nicht eine Sammlung des prinzipiell übrig gebliebenen Gegenstands. Ja? Das ist dann geschaffen und daraus entstand die ästhetische Funktion. Die ästhetische Funktion ist eine Betrachtungsweise, ist die Beschreibung einer Betrachtungsweise dieses erhabenen Mythos. Diese ästhetische Funktion hat sich rasant entwickelt im Verlauf des 19. Jahrhunderts und vor allem durch die Kolonialkriege. Und alles, was übergeblieben war von der Zivilisation, die von Europäern zerstört worden war. Ägyptische Zivilisation, babylonische Zivilisation, diese ganze archäologische Müll, ja, haben ihren Platz gefunden neben den eigenen Müll. Ja. Zunächst einmal hat man sozusagen den eigenen Müll gesammelt und dann den fremden Müll eingeführt. Ja, eben die Inka-Kunst und so weiter. Keiner wusste, was das ist. Keiner wollte sich fragen, was das soll. Man hat sich nur gefragt, ist das schön oder ist es nicht schön? Ja. Diese seltsame Frage, ist das schön oder nicht schön, hat viele Unbehagen provoziert bei sozusagen besseren Denker. Ich habe erzählt, dass der Wittgenstein besucht hat, eine Ausstellung der afrikanischen Masken und wurde gesagt, sind das schön oder nicht schön? Hat gesagt, war absolut im Bus, so ein Hassausbruch oder ich weiß nicht. Er bekommt, hat gesagt, dass wenn er nicht weiß, wie die benutzt werden, kann er auch nicht sagen, ob sie ihre Funktion gut erfüllen oder nicht. Aber da kann man auch nicht sagen, ob sie schön sind. Dadurch hat er sozusagen die Grundfigur des Schönen in Frage gestellt. Das ist eine Reflexion des 20. Jahrhunderts. Aber von dem Augenblick, an dem die ästhetische Betrachtungsweise entsteht und ein Ort findet, oder sogar zunächst einmal entsteht ein Ort, eine gewisse Beschreibung, und dann wird sozusagen eine philosophische Reflexion dieses Ortes, eine Funktionsweise eingeführt, dann entsteht diese Institution Kunst, entsteht das System, das diese Institution Kunst sichert, also Museen, die von der Polizei kontrolliert werden, gesichert werden, Kunstmarkt und so weiter und so fort. Und die ästhetische Reflexion, die philosophische Ästhetik, die das alles untermauert, im Sinne einer interessenlosen Betrachtung eines jeden Gegenstandes, unabhängig von seinem Kontext. Ja, das ist die Phase. Gut. Wie soll man darauf reagieren? Man kann darauf unterschiedlich reagieren. Zum Beispiel, man kann Bildungsbürger werden und sozusagen viel Geld geben, um die Konzerte zu gehen, schöne Dichtung zu lesen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, man kann Verbraucher, Konsument, im Sinne des ästhetischen Teils, Konsument der Kunst sein. Das ist aber nicht sehr reizvoll oder zumindest nicht reizvoll genug. Ja. Reizvoll genug, ich selbst zu Kunstwerk zu machen. Nicht nur Kunstwerke zu produzieren, sondern sich selbst zu Kunstwerk zu machen. Wie macht man sich aber zu einem Kunstwerk unter den Bedingungen einer so verstandenen ästhetischen Betrachtung? Man muss sich unnütz machen. Ja. Man muss sich selbst dekontextualisieren und als Gegenstand in der Welt präsentieren, den man nicht gebrauchen kann. Das ist bei Bertolt Brecht, glaube ich, ein späterer Statement des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, bei ihm war es so, ich habe den Reim vergessen, aber da sagen, dass wenn die Frauen mich ansehen, dann wissen sie, sie können mich nicht brauchen, sie können mich nicht gebrauchen, sie können auf mir nicht bauen. Das ist eben diese, was können sie aber tun? Ja? Sie können mich nur betrachten. Das ist der Punkt, um mich bewundern. Das heißt, was man nicht, man kann nur das bewundern, das ist umgekehrt. Man kann nur das bewundern, was von Anfang an sich als überflüssig präsentiert, als Müll, als ungebräuchlicher Gegenstand, als etwas, was keinen Nutzen bringt. Nur wenn man sich so präsentiert, wenn man sich als präsentiert, als für das Leben generell untauglich, untauglich, ungebräuchlich, wird man zum Gegenstand, nicht wahr, der Bewunderung, der Liebe, der ästhetischen Betrachtung, man wird gottesähnlich, ja, oder man wird wie sein eigenes Museum, ja, oder man wird selbst Kunst. Das ist die Strategie des Dandismus, das ist die Strategie der Dekadenz. Und Oscar Wilde war so ein witziger Zeitgenosse, ja, nicht wahr? Er war bestens bekannt für seinen Witz und oft beschrieben, wie man später, wenn man Beschreibungen von einer Mallarmé-Beschreibung seines Treffens mit Oscar Wilde, liest, dann fällt auf, dass er ihn als blasse, nichtssagende Figur beschreibt. Ja? Mallarmé sagte, ich habe viel gehört, ja, von Oscar Wilde und so weiter, und ich war so gespannt, ihn zu sehen. Und dann habe ich so eine blasse Figur gesehen, der hat die ganze Zeit in der Ecke gesessen, hat überhaupt nichts gesagt. Irgendwann verabschiedet und weggekommen. Das ist interessanterweise eine Beschreibung, die man sehr oft bei den Leuten findet, weil nicht nur Mallarmé beschreibt, das Oscar Wilde und viele andere, dass man eine Beschreibung von Andy Warhol findet. Als eine blasse Gestalt, der irgendwo in der Ecke sitzt, ja, nichts Gescheites sagt, wenn man ihn etwas fragt, entweder gar nicht beantwortet oder fragt was ganz anderes und so weiter. Das ist, was ist das für die Strategie? Es handelt sich um die Menschen, die auf keiner Ebene sich gebrauchen lassen. Ja? Nicht einmal für die Gesellschaftsunterhaltung, ja? Nicht einmal, um gute, interessante Partner auszusehen. Sie wollen sich von jeder Verwendung schützen. Sie wollen einfach so bleiben, dass man sofort versteht, von ihnen kriegt man nichts. Ja? Und sie sind sozusagen nicht dazu da, um irgendwann, irgendwie von ihnen zu profitieren, sogar sozusagen ihren Wissen zu machen. Ja, und so. Das ist eine konsequente Strategie, zu sagen, ich bin zu krank, um zu arbeiten, ja, also dekadent, ja, zu schwache Nerven, um ihre Gesellschaft überhaupt zu ertragen, ja. Ich habe zu schwaches Gedächtnis, um zu studieren, ja, etwa. Ja, zu wenig Geld, um zu reisen, ja, und so weiter und so fort. Wenn man sowohl die Argumentation von Wilde wie anderen Dekadenten hört, sie sind immer irgendwie zu gebrechlich, zu nervlich, zu schlecht geraten, ja, sie haben schlechte Erbe und haben gar nichts geerbt. Oder, ja, und so. Das heißt, das Thema ist Untauglichkeit. Es handelt sich um eine künstlich hergestellte Untauglichkeit, die einen in eine Position eines Kunstwerks stellt. In dieser kann er auch reüssieren oder scheitern. Ja. Wir wissen sicherlich, dass viele untaugliche Menschen und diejenigen, die sich als untaugliche zeigen, das heißt als Kunstwerke, auch nicht schaffen, ja, dass man sie bewundert und diese ganze sozusagen Disposition der ästhetischen Betrachtung, der kontemplativen Betrachtung auf sie projizieren. Aber sie scheitern im gleichen Sinne, in dem der Künstler scheitert, wenn er Kunstwerke produziert, die für niemanden interessant sind. Das Ziel aber bleibt das Gleiche. Das Ziel bleibt die Schaffung, die Selbsterschaffung als jemanden, der dem Welt, dem Leben, dem Zusammenhang der Nützlichkeit, sei es im praktischen Sinne, sei es auch im ethischen Sinne, fremd ist. Das ist sozusagen irgendwie, dass das alles irgendwie zu ihm nicht passt und er passt auch in diese ganze Zusammenhang nicht hinein. Er bleibt irgendwie übrig. Er bleibt genauso übrig, so irgendwie weg, ja? So irgendwie in der Ecke hängen, ja? so vergessen im Schrank. Ja? So wie diese geplünderte oder von der ihr Kopf verlustige gewordene Aristokraten sozusagen die Dinge weggelassen haben, die nicht mehr zu gebrauchen sind. Ja? Dadurch wird diese berühmte gleichzeitig mit der Aufkunft des ästhetischen Bewusstseins vollzogener Bruch zwischen sogenanntem Leben und sogenannter Kunst gleichzeitig eine Lösung angeboten. Ja? Das heißt, man fragt Kunst und Leben, Leben und Kunst. Ja, so, Opposition. Was ist diese Opposition? Diese Opposition hat sich so entwickelt, wie ich das gerade beschrieben habe. Ja? Das heißt, ethisch-praktischer, ethisch-vernünftiger Zusammenhang wurde als Leben in der verfassungsmäßigen wirklichen Ordnung charakterisiert und diese übergebliebene Wiederkontemplative als Kunst. Und als Wiederkontemplative übertragen auf diesen Weg. Wie kann man jetzt, und das ist ja typisch generell für das menschliche Denken, ja, das menschliche Verlangen nach der Einheit, wie soll man beides zusammenbringen? Man kann doch nicht jeder ist Luhmann, der sagt, man soll das Ganze gar nicht denken und sich nur mit Erzählen begnügen. Schon deswegen nicht, weil wenn er das sagt, denkt er das Ganze auf eine gewisse Art und Weise gerade. Man kann zum Beispiel die Kunst nützlich machen wollen, wobei man nicht genau versteht, was darunter zu verstehen ist. Also ich habe das bis zuletzt nie verstanden, das müssen wir allerdings im Sinne von unserem Design-Seminar analysieren, weil das bedeutet, aus der Kunst Design zu machen, ja, sei es politisches Design, sei es ökonomisches Design. Oder man kann das Leben zur Kunst machen. Das heißt, man kann so eine Lebensstrategie entwickeln, dass man aus seinem Leben, aus sich selbst ein Kunstwerk macht. Und das ist interessanterweise eine viel ältere und eine viel klassischere Antwort auf die Frage des Verhältnisses zwischen Kunst und Leben. Merkwürdigerweise, wenn heute diese Frage gestellt wird, fast alle denken, die Kunst muss ins Leben. Ja. Das ist eine relativ neue Entwicklung. Früher hat man gedacht, das Leben muss in die Kunst. Das ist so, es ist eine interessante Entwicklung. Die zeichnet übrigens die Entwicklung mit der Kirche nach. Ja? Als früher gefragt worden war, was ist das Verhältnis zwischen Kirche und Leben, da war die Antwort offensichtlich, man muss öfter in die Kirche gehen. Ja? Das heißt, und sich christlicher, die Lebensweise muss christlicher werden. Ja? Das heißt, das bedeutet, das Leben muss in die Kirche. Und jetzt sagt man, die Kirche muss ins Leben gehen. Also nicht mehr heilig, sondern karitativ. Karitativ ist es ja sozusagen Gegenteil des Heiligseins. Und die Kirche heute ist zu einem karitativen Verein geworden. Ja. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Kunst auch zu einem karitativen Verein wird. Sie ist schon ziemlich auf dem Weg, ja, das zu werden. Und so im kurzen historischen Abstand von 200 Jahren, die tausendjährige Geschichte der christlichen Kirche wiederholt. Das kann wohl sein. Dass sie gemeinsam Ursprung haben in der Vita Contemplativa, ist es auch nicht unplausibel, dass die Kunst diesen Weg der qualitativen Beschäftigung geht. Zumal es ist ein Weg, der etwas Kohle bringt, ja, etwas Geld bringt. Ja. Gut. Aber damals, im 19. Jahrhundert, war noch die Forderung virulent, dass das Leben in die Kunst gehen soll. Ja, und so entstehen erstens diese Kunstfiguren, also die Figuren, die Menschen, die sich als Kunstwerke verstanden haben, gefühlt haben und gelebt haben. Nietzsche sagt, nicht wahr, mehrmals übrigens, es ist besser ein Kunstwerk sein als ein Künstler. Und hat sicherlich die Leute wie Oscar Wilde gemacht. Und was noch interessanter ist, sie haben so etwas wie Museen dieser Kunstwerke, menschliche Kunstwerke geschaffen, das heißt Milieus, die innerhalb der Indifferenziertheit und gleichzeitig Indifferenz des bürgerlichen Lebens so etwas wie künstliche Distinktionen eingeführt haben, dort, wo es keine ererbte Diskontinuitäten und Distinktionen mehr gab. Das heißt, wenn auf der einen Seite der Weg der Moderne ist der Weg aus, wie Sie gesagt haben, aus den geschlossenen Milieus, seines nationalen Milieus oder aristokratischen Milieus und so weiter, in die demokratische Offenheit der bürgerlichen Gesellschaft. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass die Entstehung der geschlossenen Milieus, also der Milieus, die sich künstlich von dieser kommunikativen Einheit abgrenzen, ist genauso modern. Ist genauso modern, weil beide haben den Zusammenbruch der klassischen Ordnungen zu ihrer eigentlichen Voraussetzung. Das heißt, wir haben diese parallelen Entwicklungen, beide sind gleich modern. Es gibt, es ist, glaube ich, nicht richtig zu sagen, dass eine ist moderner als der andere antimodern oder reaktionär oder regressiv, sondern sie realisiert diese Idee einer rein ästhetischen Unterscheidung unter der Perspektive einer Ästhetik, die selbst extrem modern ist, selbst ist nichts anderes als sozusagen durch und durch eine moderne Offenheit. Diese in sich geschlossene, diskommunikative Milieus, das heißt die Milieus, die absichtlich sich von der anderen unterscheiden, durch Art und Weise, wie sie sich kleiden, wie sie sich bewegen, wie sie sprechen und so weiter, sie werden für die andere unverständlich. Ja, man sagt, was ist das für ein Quatsch? Ja? Es ist interessant, dass diese Unverständlichkeit, und dahin unterscheidet sich diese Unverständlichkeit zutiefst von den klassischen Ordnungen, hat einen völlig anderen psychologischen und sonstigen Charakter als diese klassische Unverständlichkeit. Zum Beispiel, ich war mit einem Bekannten, der sich generell in der Kunstgeschichte nicht besonders sozusagen bewandt, in einem Museum. Und in einem großen Museum. Und wir gingen so durch die Säle mit allen möglichen Nymphen und Satiren und christlichen Heiligen und der ganze Kram. Irgendwo bis zu einem Saal, und der war begeistert, ja, bis zu einem Saal mit den amerikanischen Minimalisten. Und dann hat er sich angeschaut und gesagt, die verstehe ich echt nicht. Ja? Also das verstehe ich nicht. das war für mich so eine Offenbarung, weil diese Bemerkung war zu rätselhaft. Es unterliegt keinem Zweifel, dass er alles das nicht verstanden hat, was er früher gesehen hat. Denn von diesen Nymphen und hatte keine Ahnung, er wusste nicht, welche mythologische Szene abgebildet worden waren. Und er wusste auch von der christlichen Geschichte relativ wenig. Das heißt, alles, was er gesehen hat, hat er dezidiert nicht verstanden. Er hat aber absolut hundertprozentig verstanden, amerikanischen Minimalismus. Aber das ist nicht zu verstehen. Ja? So. Ein paar Sachen, das ist ganz klar, was das ist. Also, aber als er nicht verstanden hat, hat er gesagt, er hat es verstanden. Und als er es verstanden hat, er hat gesagt, er hat es nicht verstanden. Was ist diese, was hat er, ja? Das heißt, er hat im Grunde alles verstanden, ja? Nur, im ersten Fall hat er verstanden, warum diese ganzen Bilder hier hängen, weil er sie nicht verstanden hat, ja? Das heißt, sie haben einen tieferen Sinn. Und dass sie einen tieferen Sinn haben, müssen sie auch hier hängen, ja? Um die Leute sozusagen zum Studium, ja, zu verbessern sein. Diese amerikanische minimalistische Arbeit hat er sofort verstanden. Und deswegen wusste er nicht, warum sie da sind. Das heißt, das System der ästhetischen Ordnung ist eine gewaltsame Enteignung des Verstandenen aus dem Leben und Verwandlung in einen Gegenstand der ästhetischen Betrachtung. Und gerade diese Gewaltsamkeit ist das, was irritiert und was nicht verständlich ist. Wenn ein Stuhl von Donald Judd einfach in einer Wohnung sitzt, dann sagt man, ich verstehe, was das ist, es ist ein sehr unbequemer Stuhl. Wenn man aber diesen Stuhl aufstellt, ich weiß nicht, ob Sie Erfahrung haben, also an Donald Judds Stuhl tatsächlich zu sitzen, ja, es ist eine Qual ohnegleichen. Dass dieser Stuhl, gerade weil er die Menschen quält, unbequem ist und in diesem Sinne nicht zu gebrauchen, im Museum ausgestellt wird, das ist eben etwas, was erklärungsbedürftig ist. Erklärungsbedürftig ist, wenn man die Logik des ästhetischen Urteils, der ästhetischen Einstellung an solche Dispositionen, an solche außer Acht lässt. Wenn man aber weiß, dass alles, was schwer zu gebrauchen, was quält, was unbequem ist und so weiter und so fort, was nicht nützlich ist, krank und so weiter, das ist alles, ist Kunst, ja, und zwar per Definition, ja, du wirst gerade Kunst gebraucht oder entsorgt, ja, sagen Sie, was auch immer. Der weiß, warum diese ganzen Dinge da sind. Okay. In diesem Sinne hat die Dekadenz und haben Dendys im 19. Jahrhundert als erster, so wie es im Menschenmuseum, wie gesagt haben, das heißt ein Milieu gebildet. Ein soziales Milieu, abgeschlossen, isoliert, extraterritorial, in Bezug auf die übrige bürgerliche Gesellschaft. Abgeschotten, abgeschlossen, isoliert, durch die gewissen Inzentionsriten und schwer zugängliche Sprache und so weiter. Wir haben dann im Verlauf des 20. Jahrhunderts eine Vermehrung solcher Milieus. Wir haben Avantgarde, wir haben Milieu der Surrealisten, wir haben Milieu der italienischen Futuristen, wir haben Hippies, wir haben Punks, wir haben vieles andere. Das heißt, Dendismus war eine Geburtsstunde der modernen, durch und durch modernen Strategie der Diskommunikation, Selbstexkommunikation aus der Gesellschaft und Schaffung exklusiver Milieus auf der schieren Grundlage der Einführung einer ästhetischen Grenze zwischen sich selbst und anderen. Zunehmend wurden diese Milieus aber unter Druck gesetzt, im Sinne der besser und besser Verständlichkeit ihrer Riten. Ja, es wurde schwieriger und schwieriger, sich abzuschotten und schwieriger, diese geschlossenen Milieus überhaupt zu bilden. Sie gerieten unter Druck. Ich glaube nicht, dass dieser Druck so groß ist, dass man das nicht mehr machen kann. Ja? Man kann es nach wie vor machen und man macht das. Ja? Allerdings, was ein bisschen ein Problem ist, seitdem wissen wir, wie man das macht. Nordau, einer der Lieblingsautoren von Hitler einfach, wenn auch Jude, hat damals eine Erklärung diese ganze Tendenz gegeben, die sozusagen eine Möglichkeit der faschistischen Theorie, der Nazi-Theorie, gab, so etwas wie eine Rebiologisierung dieses Milieus zu vollziehen. Das heißt, man hat gesagt, dass sie zwar sozial keinen Ursprung haben, aber biologisch. Ihre Gehirne und ihre Organismen arbeiten anders als bei allen anderen. Das heißt, was sie, was die Nazis eigentlich gemacht haben, sie haben diese artifizielle, konventionelle letztendlich, strukturelle, diese ästhetische Funktion geleugnet und stattdessen eine biologische Erklärung angeboten, die extrem aber unplausibel ist. Ja? Man kann sich schwer vorstellen, jemanden, der zum Beispiel alle Förderungen uns als blau sieht, ja? Wie Franz Marc. Ja? Man muss sich wirklich als sozusagen sehr anstrengen, im Sinne der biologischen Erklärung, das vorzustellen. Je weiter aber man die Kunst fortschreitet, je weniger diese biologische Interpretation als plausibel erscheint, je mehr wurde es klar, dass es sich mit einer, dass man sich mit einer, dass man mit einer durch und durch artifiziellen konventionellen Strategie zu tun hat. Und als solche wurde sie auch ein bisschen dann weniger reizvoll. Ja? Weniger reizvoll, weil weniger sozialpolitisch und sonst aufgeladen. Und so kann man sagen, dass wir in diesen Milieus tendenziell mit einer Freak-Mode oder mit einer, auch mit einem Phänomen der Mode zu tun haben, aber mit einem Phänomen der Mode der Subkultur. Ja, das war Dekadenz im 19. Jahrhundert, ist es heute Subkultur. Und was damals war der ästhetische Code, es ist heute subkulturelle Mode. Das heißt, da an dem Punkt knüpft sich die Problematik, die wir abgehandelt haben, wieder knüpft sich an unsere Thematik des sozialen Designs. Ja gut, das ist das, was ich sagen wollte. Wir machen eine Unterbrechung. 15 Minuten oder so.